Es geht weiter heute in Samuel, weiter in unserer Reihe Biografie und Gottes Fußstapfen. Biografie und Gottes Fußstapfen. Das Thema heute lautet: Ist Gott Gott oder ist er eine Witzfigur? Gott oder Witzfigur? Zwischen Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung. 1. Samuel 5, die Verse 1 bis 12. Gott oder Witzfigur? Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in einer Kunstausstellung war oder in einer Gemäldeausstellung. Manche sind da ja öfters, weil sie da ein Faible für haben und sich auch auskennen. Ich bin, was Kunst angeht, eher dumm wie ein Ei. Aber ich sehe auch schon, was mir eben gefällt, ne? Was ich interessant finde und was nicht. Aber mehr ist jetzt bei mir so nicht. Also bin jetzt nicht so der künstlerisch Veranlagte. Ich fand es aber sehr interessant, was die Leute in den Kunstwerken und in den Bildern so teilweise sehen. Zum Teil ist das komplett verschieden. Der eine versteht das Kunstwerk so und sieht das darin und der andere sieht was komplett anders darin. Und der Künstler selber, der es hergestellt hat, der hat vielleicht wieder etwas ganz komplett anderes damit verbunden. Manchmal sind die Künstler auch gar nicht so froh drüber und so einverstanden damit, was in ihren Kunstwerken gesehen wird. Also die Wahrnehmung der Menschen, die kann doch gravierend verschieden sein. Und so ist das auch mit meiner eigenen Wahrnehmung, meiner Selbstwahrnehmung und wie mich andere sehen, mit meiner Fremdwahrnehmung. Und das ist genauso gravierend und teilweise noch gravierender und entscheidender für das Verhältnis zwischen mir und Gott, zwischen uns und Gott, zwischen dir und Gott. Und das ist auch der Grundgedanke, die Problematik oder der Kern in unserem heutigen Predigttext. Es geht um Fremdwahrnehmung und die Selbstwahrnehmung Gottes. Und so sagt Gott: Ich bin der Allmächtige, ich bin Gott, und andere sehen in ihm geradezu eine Witzfigur, eine gewisse Trophäe. Und darum unser Thema heute: Gott oder Witzfigur? Entscheidend ist die Wahrnehmung. Gott oder Witzfigur zwischen Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung. 1. Samuel 5, die Verse 1 bis 12, und wir gehen wie gewohnt durch den Bibeltext. Hier heißt es in Vers 1: Die Philister brachten die Bundeslade, die sie erbeutet hatten, von Eben-Esa nach Ashdod in den Tempel ihres Gottes Dagon und stellten sie neben dessen Standbild auf. Damit sind wir wieder direkt im Text vom letzten Mal in der Predigt, der letzten Predigt, also über Samuel. Es gab eine Schlacht zwischen den Israeliten und den Philistern. Die Philister haben gesiegt und dabei auch die Bundeslade, den heiligsten Gegenstand Israels, erbeutet. Das taten sie aber nicht, weil sie so eine gewaltige, coole, krasse Streitmacht waren, sondern weil Gott das so wollte. Er hatte mit seinem Volk, mit Israel, gebrochen, weil die Priester korrupt waren, weil der Gottesdienst korrupt war und seine Gebote nicht mehr geachtet wurden. Und so siegten die Philister und hatten jetzt sogar die Bundeslade bei sich und eine größere, wertvollere und mächtigere Trophäe hätten sie gar nicht erlangen können. Sie haben den heiligsten Gegenstand Israels. Damit haben sie ja letztlich in ihrem Verständnis Gott selbst besiegt. Und jetzt nehmen sie die Bundeslade auch und stellen sie in den Tempel von ihrem Gott Dagon. Sie stellen ihn neben das Standbild Dagons als Trophäe und natürlich zum Zeichen: Wir, unser Gott, hat über den Gott Israels gesiegt. Jetzt hat es aber zwischen der Bundeslade und eben Gott und Dagon aber nicht so ganz harmoniert. Das haben wir dann in den nächsten Versen. Dort heißt es dann: Als die Leute von Ashdod am nächsten Morgen in den Tempel kamen, war das Standbild Dagons umgestürzt und lag mit dem Gesicht zur Erde vor der Lade des Herrn. Sie stellten es wieder an seinen Platz. Ja? Tja, Gott hat es nicht akzeptiert, dass er hier als Trophäe neben Dagon gestellt wird, sondern Gott sagte von sich: Ich bin der Herr, dein Gott. Und er hat eben selbst dafür gesorgt, das auch mal hier in die Tat umzusetzen. Die Leute kamen morgens in den Tempel und der Gott Dagon lag mit dem Gesicht zur Erde vor der Bundeslade. Also der verneigte sich praktisch vor dem Gott Israels. Und der Text, der ist hier voller Ironie, also es ist nicht nur zum Schmunzeln, eigentlich zum Lachen, zum Schlapplachen, ne? Wenn man im hebräischen Text das sieht. Am Anfang haben wir jetzt ja gerade gehört: Da nahmen sie die Lade des Herrn und stellten sie in den Tempel ihres Gottes Dagon. Und hier steht jetzt wieder das Wort Namen, aber diesmal müssen sie ihn nehmen. Sie nahmen ihn und stellten ihn wieder auf seinen Platz. Denn Dagon war umgefallen und alleine hat er es nicht mehr hochgeschafft. Ja? Also köstlich, also eine beißende, wirklich beißende Ironie hier in diesem Text. Und dann stand Dagon wieder an seinem Plätzchen. Das hat aber auch nicht funktioniert. Am nächsten Morgen war das Problem noch größer. Hier heißt es doch, am folgenden Morgen lag das Bild Dagons vor der Lade des Herrn am Boden. Aber nur der Rumpf von Dagon war übrig. Sein Kopf und die beiden Hände waren abgebrochen und lagen auf der Türschwelle. Das war jetzt natürlich schon ein Problem. Das konnte man jetzt nicht so schnell kaschieren und Dagon wieder aufstellen, sondern jetzt war er ja irgendwie, wie soll man sagen, ein bisschen kopflos, ne? Ja, also mir kommt er ein bisschen kopflos vor, ohne Kopf. Und so wirklich handlungsfähig ist er auch nicht. Er hat ja keine Arme mehr. Also da wird eine interessante Botschaft vermittelt. Gott sorgt hier für Klarheit. Er ist der Gott Israels. Er ist der Gott der Welt. Ich bin der Herr, dein Gott. Und das hat einen Schock ausgelöst bei den Philistern in Ashdod und auch bei den Priestern Dagons. Das haben wir dann in Vers 5. Hier heißt es, deshalb treten die Priester Dagons und alle Besucher des Tempels bis heute, also bis zu der Zeit, wo der Text geschrieben wurde, nicht auf diese Schwelle. Sie treten nicht auf die Schwelle, denn da würden sie ja praktisch dran erinnern, dass Dagon schändlich behandelt wurde und völlig wehrlos und kopflos vor der Lade des Herrn Israels auf dem Boden lag. Und darum hat man diese Schwelle nicht mehr betreten. In der Religionswissenschaft nennt man das ein Tabu. Es war Tabu. Niemand hat mehr die Schwelle betreten. Man ist immer einen großen Schritt drüber gegangen. Gott oder Witzfigur? Das ist die Frage. Wer ist jetzt hier die Witzfigur? Ne? Selbstwahrnehmung? Fremdwahrnehmung? Welche Wahrnehmung ist die richtige? Ich hatte zu Anfang auch von Kunstwerken gesprochen in Bezug auf die Wahrnehmung. Und jetzt lasst uns das mal so in Gedanken uns vorstellen, so im Tempel Dagons. Da steht das Standbild von Dagon. Ich habe jetzt keine klare Sicht davon recherchieren können, wie Dagon dargestellt wurde. Es gab auch verschiedene Dagons, also je nach Kulturkreis. Es ist aber sehr möglich, dass er menschlichen Oberkörper hatte und Arme und ab Unterkörper wie ein Fisch aussah, also wie so eine männliche Meerjungfrau. Das ist möglich, dass Dagon so ausgesehen hat. Also schon ein Kunstwerk und wahrscheinlich groß. Und daneben stand die Bundeslade Israels. Das war eigentlich nur ein eckiger Kasten, rechteckiger Kasten und mit ein paar Stangen, um ihn zu tragen und zwei Engelsfiguren drüber. Auch ein Kunstwerk. Aber wenn man jetzt rein von der Optik die Kunstwerke betrachtet, dann konnte die Bundeslade wahrscheinlich nicht mithalten. Also da war das Standbild Dagons, das war. Und darum ging es ja auch. Wir Philister, unser Gott Dagon, wir haben gesiegt. Jeder, der das sah, diese Bundeslade neben dem Standbild, der wusste das sofort. Das war die Botschaft dieser Kunstwerke. Ne? Aber wer diesen Eindruck hatte, der lag radikal, vollkommen falsch. Im Englischen würde man sagen, dead wrong. Falscher konnte man gar nicht liegen. Da lag vollkommen daneben. Und so lag ja auch dann Dagon im wahrsten Sinn des Wortes daneben. Vor der Bundeslade auf dem Boden, kopflos und armlos. Dieser erste Eindruck, den man so gehabt hätte im Tempel, der war vollkommen falsch. Es war eine komplett falsche Wahrnehmung, eine Fremdwahrnehmung von Leuten, die den Gott Israels, unseren Gott, nicht kennen. Gott hatte von sich eine ganz andere Wahrnehmung, nämlich die, dass er der wahre Gott ist. Die Philister hatten diese Wahrnehmung aber nicht und so hatten sie zunächst mal eine Fremdwahrnehmung und das ging leider nach hinten los. Das ist die erste Botschaft für uns heute, die Fremdwahrnehmung, die Fremdwahrnehmung. Ich habe jetzt im Laufe meines Dienstes ja immer wieder mit unzähligen Leuten zu tun und zu tun gehabt. Da kommt man auch über den Glauben, über Gott zu sprechen. Das ist so bei mir Berufsrisiko. Das ist eigentlich ein schönes Risiko, rede ich gern drüber. Ich habe auch immer mal wieder Straßeneinsätze gemacht, schon während dem Studium, beim Praktikum im Sommer, mal Straßenpredigten gehalten, mal richtig, richtig cool. Und während meiner Zeit in Stuttgart war man auch regelmäßig auf der Straße mit dem Team, mit EE, Evangelism Explosion. Übrigens ein Hammer, Hammerkurs. Ne? Wer da Interesse hat, ich kann da vermitteln, wer an dem Kurs mal teilnehmen möchte, wie man auf der Straße mit Leuten ins Gespräch kommt über Gott und Jesus. Und ich habe die ganze Zeit eigentlich niemanden getroffen, der zu Gott und Jesus keine Meinung hatte. Also jeder hatte irgendwie eine Meinung zu Gott und Jesus. Ich traf natürlich auch Leute, die sagen, also weißt du, das mit Gott und Jesus und Kirche und Glaube, mit kann ich nichts anfangen. Das ist mir wirklich, wirklich vollkommen fremd. Trotzdem hatten sie eine ganz, ganz klare Meinung darüber, wie Gott ist, wie Jesus ist und wie sie nicht sind. Also die Leute, die sagen, das ist mir alles fremd, die haben oft die stärkste Meinung und sind am meisten von ihrer Sicht überzeugt. Also das ist dann so eine Fremdwahrnehmung im wahrsten Sinn des Wortes. Man weiß genau, wie Gott und Jesus ist, aber sie sind ihnen fremd. Man kennt sie überhaupt nicht, ne? Das ist eine Fremdwahrnehmung. Und das ist ja das, was man als Mensch ja sehr, sehr liebt, ne? Liebt in Anführungszeichen. Da kennt mich jemand gar nicht, aber hat mich in der Schublade, ne? Hat ein komplett festes Bild über mich. Das hat man ja sehr, sehr gern, ne? Ja. Oftmals geht es auch echt ganz, ganz gravierend übel in die Hose. Und das ist bei Gott genauso. Zwischen Gott und Jesus ist es genauso. Das kann genauso ganz übel nach hinten losgehen. Und das sehen wir ja hier im Text bei den Philistern mit ihrem Gott Dagon. Plötzlich lag der auf dem Boden, auf der Nase. Ohne Kopf, ohne Hände, handlungsunfähig. Genauso kopflos ist auch manches Bild und manche Meinung über Gott und Jesus. Und obwohl die Menschen sehr, sehr verschieden sind in ihrer Wahrnehmung, habe ich festgestellt, dass eigentlich es immer um dieselben Wahrnehmungsfehler geht. Also egal, mit wie vielen Menschen man redet, man trifft immer dieselben Probleme, dieselbe falsche Fremdwahrnehmung. Das hat mich irgendwie, ja, ich weiß nicht, erstmal findet man es natürlich interessant, wenn man das feststellt, aber es hat mich auch so ein bisschen nachdenklich gemacht und durcheinander. Ich sage, hä? Wie kann es sein, dass verschiedene Menschen immer denselben Wahrnehmungsfehler haben bezüglich Gott und Jesus? Immer dieselben zwei eigentlich. Den ersten hört man oft in der Aussage, Mann, hey, guck dir mal die Welt an. Wenn es Gott gibt, warum tut er dann nichts? Ist er furchtbar? Wenn es ihn gäbe, wäre doch die Welt nicht so, also erzähl mir nichts. Das ist so der erste Wahrnehmungsfehler. Der basiert natürlich zunächst auf einer richtigen Wahrnehmung. Manches in unserer Welt ist echt nicht schön. Ich habe letztens hier mit Leuten, die ich immer wieder sehe, ein Gespräch gehabt und da wurde dann gesagt, ich habe den Glauben an die Menschheit, an die Welt echt verloren. Hintergrund war der Krieg in der Ukraine. Ich dachte, wir wären weiter, fortschrittlicher. Wir hätten die Zeit der Kriege in Europa hinter uns gelassen. Aber jetzt? Ich habe den Glauben an die Menschheit verloren. Bei Corona hörte man das auch. Wir haben doch das Jahrhundert, das Jahrtausend der Seuchen, der Pandemien hinter uns gelassen. Und jetzt ist es doch wieder, ich habe irgendwie den Glauben an die Welt verloren. Ja, und da konnte ich jetzt nicht widersprechen. Wobei ich jetzt nie in erster Linie an die Welt oder die Menschheit glaubte, sondern an Jesus und an Gott. Der Grund ist, dass in der Bibel all die Dinge, die wir jetzt erleben, ja berichtet werden, erwähnt wird, dass es kommen wird. Aber trotzdem hatte ich auch die Hoffnung, wir hätten manches hinter uns gelassen. Ich war auch schockiert über die Nachrichten und über das Ganze. Also das konnte ich gut nachvollziehen. Hier gibt es keinen Unterschied. Aber was ausgehend davon die Wahrnehmung bezüglich Gott und Jesus angeht, da ist ein gravierender Wahrnehmungsfehler. Und da konnte ich dann auch nicht einfach so folgen. Die Bibel sagt immer wieder, es wird eine andere, neue Welt kommen. Wir haben das hier im zweiten Petrusbrief. Dann heißt es, dann wird der Himmel unter tosendem Lärm vergehen, die Himmelskörper verglühen im Feuer und die Erde und alles, was auf ihr ist, wird zerschmelzen. Also ein vollkommenes Ende dieser Welt und des Universums. Aber kein Ende in Katastrophe, ne, wie man es in Katastrophenszenarios und bei Nostradamus liest. Ne? Nee. Es ist ein neuer Anfang, ja? Wir warten nicht auf den Untergang, sondern hier, Vers 13, aber Gott hat uns einen neuen Himmel und eine neue Erde versprochen. Dort wird es kein Unrecht mehr geben, weil Gottes Wille regiert. Auf diese neue Welt warten wir. Wir warten nicht auf die Katastrophe und den Untergang, sondern auf das Neue. Und die Zeit bis dahin werden in der Bibel eben nur als Geburtswehen beschrieben, als Wehen, bevor die neue Welt geboren wird. Ja, jetzt ist die ja natürlich noch nicht da. Und da sagen viele, ja, aber guck mal, die Welt ist es so übel und Gott hätte doch schon längst mal eingreifen können, wenn es ihn gibt. Also, weißt du, ehrlich, Jürgen, kann ich nichts mit anfangen. Und genau hier ist der Unterschied der Wahrnehmung zwischen Gott, Bibel und unserer menschlichen Wahrnehmung. Und das zeigt sich dann schön auch hier in 2. Petrus 3, aber schon vorher in Vers 9. Da heißt es, der Herr erfüllt seine Zusage nicht zögernd, wie manche meinen. Im Gegenteil, er hat Geduld mit euch, weil er nicht will, dass einige zugrunde gehen. Er möchte, dass alle die Gelegenheit finden, von ihrem falschen Weg umzukehren. Petrus hat es hier mit Leuten zu tun, die sagen, wann kommt denn Jesus endlich? Wann kommt er denn? Wann führt er sein Reich ein? Guck mal die Welt an. Also genau dieselbe Fragestellung, die heute viele haben. Und die haben wir die Antwort. Er sagt, er wird kommen. Aber er möchte, dass alle Zeit haben, umzukehren, damit sie nicht, wenn er kommt und diese Welt vergeht, mit dieser Welt vergehen und vernichtet werden. Das ist der Wahrnehmungsfehler. Und er geht noch tiefer, ne? Man sagt immer, ach, guck mal die Welt an. Warum gut tut Gott denn nichts gegen das Böse und alles? Ja, er wird's tun, aber dann trifft es dich auch. Verstehst du? Ja, wenn Jesus kommt, dann gibt es eine neue Welt und dann gelten seine Maßstäbe, seine Gebote. Kannst du dann bestehen? Es trifft nicht nur die anderen bösen Madensäcke um dich herum, es betrifft ja dann uns alle. Ja, das ist es ja. Die anderen sind die Bösen und das Problem. Wir sind auch Teil des Problems. Wenn Jesus kommt, gilt sein Maßstab auch für mich, auch für dich. Möchtest du also tatsächlich, dass Gott sich zeigt und beweist und hier jetzt endlich mal reinhaut? Möchtest du das, wenn er dann auch über dich Recht spricht? Ausgehend von seinen Geboten. Das ist die Frage, ne? Das ist so die Wahrnehmungsstörung, die da oft da ist. Ich habe das manchen erklärt, da sagen sie, okay, dann ist er gut, wenn er sich vielleicht noch Zeit lässt. Ja, würde ich auch sagen, ne? Er lässt sich aber nicht ewig Zeit. Es wird schon deutlich, dass er nicht bis auf den Hinterletzten wartet, ne? Er wird kommen. Und das wird beschrieben, dass das sehr unvorhergesehen und überraschend kommen wird. Und dann stellt er die Frage, wenn ihr bedenkt, dass das alles jetzt auf diese Weise vergehen wird, was für ein Ansporn muss das dann für euch sein, ein heiliges Leben zu führen, das Gott gefällt? Lebt in der Erwartung des großen Tages, den Gott heraufführen wird. Tut das eure, dass er bald kommen kann. Ne? Interessant. Also wir können etwas tun, dass der Tag bald kommt. Eben indem wir in Übereinstimmung mit Gottes Willen und Geboten leben. Und das ist jetzt von uns aus ja schon schwierig mit den Geboten. Die sind ja einfach auch schwer. Darum kam Jesus und sagt, folge mir nach. Wenn wir Jesus hinterhergehen, unter seiner Führung leben, dann sind wir eins mit Gott. Und dann sieht Gott, ah, die sind bereit, die können kommen. Und je schneller und besser wir diese Botschaft weitersagen und noch mehr Leute zu Jesus kommen, je schneller kann er kommen. Also wenn du dich beschwerst, Mann, warum tut Gott nichts und wann kommt er denn mal endlich? Und wenn es ihn gibt, warum lässt er sich denn so viel Zeit? Ja, wegen dir, weil du vielleicht noch nicht bereit bist. Weil du noch nicht kapiert hast, dass du selber dafür sorgen kannst, dass es bald soweit ist. Also merkst du, wie krass dieser Wahrnehmungsfehler ist? Es ist die weit verbreitetste und krasseste Wahrnehmungsstörung der Menschheitsgeschichte. Weltweit, überall kann man auf diese Wahrnehmungsstörung treffen. Und das ist typisch, ne? Ja, die anderen und so weiter, die sind schuld, dass man selber ja auch betroffen ist und vielleicht Teil vom Problem, das sieht man ja oft nicht. Ne? Das ist die Sache mit der Blindheit. Jesus sagte oft, du siehst den Splitter im Auge vom anderen, der selber einen Balken, selber ein Brett vorm Kopf und kapierst es überhaupt überhaupt nicht. Darum geht's. Es ist nicht, weil es Gott nicht gibt oder weil er zu schwach wäre, sondern weil er will, dass so viele wie möglich dann auch in dieser neuen Welt leben können. Aber dort werden nur Menschen Zugang bekommen, die eins sind mit Gott durch Jesus. Und dann wird er kommen und er wird, wie gesagt, habe ich schon gesagt, nicht auf den letzten warten. Hier heißt es, der Tag des Herrn kommt unvorgesehen wie ein Dieb. Auf einen Dieb kann man sich nicht letztlich vorbereiten. Man kann nur kommen, gucken, dass man generell grundsätzlich vorbereitet ist. Und darum geht's. Bist du vorbereitet? Gehörst du zu Jesus? Wirst du, wenn es soweit ist, nicht auf dem linken Fuß überrascht, sondern bist du bereit? Also, es ist die Frage, ob wir aus vollem Herzen sagen können, was hier am Schluss der Offenbarung steht. Amen. Komm, Herr Jesus. Kannst du das so sagen? Aus vollem Herzen, aus voller Überzeugung. Das ist die Frage. Wenn ja, dann bist du bereit. Wenn nicht, müsstest du vielleicht dich erst nochmal vorbereiten, durch Jesus vorbereiten lassen. Wenn du dich aber gleichzeitig beschwerst, warum tut er nichts, wann kommt er denn und du bist gar nicht vorbereitet, das ist dann echt ein bisschen schwierig. Dann unterliegst du einer gewaltigen Wahrnehmungsstörung, geradezu einer Blindheit. Wie sieht das bei dir aus? Jesus sagt, der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Und darum lässt er sich Zeit. Möchtest du dich darüber tatsächlich beschweren? Also die Frage musst du dir mal stellen. Gott oder Witzfigur, er ist keine Witzfigur. Er ist nicht zu schwach oder sonst was, sondern er möchte, dass wir gerettet sind. Wie ist das mit deiner Fremdwahrnehmung gegenüber Gott und seiner Selbstwahrnehmung, wie er sich sieht? Nimm das mal mit ins Gebet und klär das mal ganz persönlich zwischen dir und Jesus. Es hat viel mit deiner Biografie zu tun, deiner Herkunft, deiner Kultur, haben wir auch bei den Philistern, ne? Ihre Biografie war, Dagon ist unser Gott und wir bestimmen da selber. Zur Not stellen wir ihn auch wieder auf den Sockel, ne? Und ihre Biografie war, er ist der Herr. Und jetzt musst du lernen, oh, der Gott Israels ist scheinbar der Herr. Und vielleicht musst du das auch lernen. Vielleicht siehst du Gott auch als so eine Figur, die du mal in die und die Ecke schieben kannst und auch mal sagen kannst, guck mal du, also du kriegst ja gar nichts auf die Reihe. Aber damit liegst du komplett falsch. Gott sagt, ich bin der Herr und er setzt das hier im Text direkt selbst um. Ja, und da gehen wir nochmal in den Text rein, denn das war jetzt nicht nur ein Problem bei den Philistern in Aschdod hier, sondern auch generell. Hier heißt es, auch die Leute von Aschdod und den umliegenden Dörfern, die bekamen die Macht des Herrn zu spüren. Er strafte sie mit schmerzhaften Beulen. Es gibt viel Theorien über diese Beulen, was das sind und so weiter. Ich könnte jetzt also viel über Beulen sagen, will ich aber nicht. Ich will jetzt hier nicht über Beulen predigen. Das ist nicht so die wichtigste Botschaft hier. Wenn euch die Beulen interessieren, könnt ihr die auch mal selber nachschlagen. Ja, dann ist klar, also die Lade der Gott Israel, der muss weg. Das geht ja gar nicht. Wir kriegen hier die Krätze, ne? Also Krätze nicht, also halt Beulen, ne? Und da heißt es hier, da sagten sie, die Lade des Gottes Israels muss fort, seine Hand lasse zu schwer auf uns und auch auf unserem Gott Dagon. Auch unser Gott Dagon trifft sie hart, ne? Müsst ihr vorstellen. Auch der Gott Dagon leidet irgendwie unter dem Gott Israels. Also auch unser Gott, auf den müssen wir ein bisschen aufpassen, ne? Vielleicht haben sie ihm den Kopf wieder aufgesetzt und die Hände wieder rangeklebt, ne? Also merkt ihr, also richtig köstlich, eine beißende, ja, also schärfere Ironie, die gibt es eigentlich hier gar nicht. Tja, naja, dann heißt es hier, sie riefen die Philisterfürsten zusammen und fragten sie, was sollen wir mit der Lade des Gottes Israels machen? Was machen wir mit dem Ding? Wir kriegen hier die Beulen. Also furchtbar. Und da heißt es, bringt sie nach Gat, riet ihnen die versammelten Fürsten. Und so wurde die Lade dorthin gebracht. Also die Fürsten, ne, die politische Führung hat hier echt die absolut glänzende Lösung. Sagt, bringt sie halt in die andere Stadt, bringt sie nach Gat, dann ist das Problem gelöst. Ne? Ja, super, ne? gibt es schon Parallelen zu heute vielleicht, ne, wie man Probleme löst. Ja. Naja, das hat aber dann auch ja nicht geholfen. Als sie dort war, die Lade, ließ der Herr auch die Leute von Gad seine Macht spüren. Er plagte sie alle, Vornehme wie Geringe, mit schmerzhaften Beulen, sodass eine gewaltige Panik entstand. Also die politische Entscheidung hier, das war jetzt nicht gerade die Glanzstunde der Philisterfürsten, ging ja völlig nach hinten los. Ja. Da schicken sie die Lade Gottes weiter nach Ekron, ne? Halt in die nächste Stadt. Also der Mensch hat es manchmal schwer zu lernen, seht ihr, so sind wir Menschen irgendwie manchmal. Als sie dort ankam, schrien die Leute auf, jetzt haben sie die Lade Gottes Israels zu uns gebracht, sie wollen uns wohl alle umbringen. Also die waren ja auch nicht glücklich, dass die Lade des Herrn kommt, ne? Also jeder wollte das Ding loshaben. Ja, und dann riefen die Leute, die Philisterfürsten, zusammen. Und jetzt entschieden nicht mehr die Fürsten, sondern jetzt entschieden die Leute. Die Philisterfürsten wurden gerufen und es wurde von ihnen gefordert, schafft die Lade Gottes, des Gottes Israels fort. Schickt sie wieder hin, wo sie hergekommen ist. Ja, bringt sie wieder nach Israel. Ha, hör mal auf mit dem blöden Ding. Sonst wird sie unsere Familie noch umbringen. Ne? In der Stadt herrschte Todesangst, denn alle ihre Bewohner hatten unter der strafenden Macht Gottes zu leiden. Oh, diese Witzfigur, den sie als Trophäen in Gott in den Tempel neben Dagon stellten, der ist offenbar keine Witzfigur. Der hat ziemlich Power, ne? Also Wahrnehmungsstörung. Aber merkt ihr, sie haben es echt schwer, sie tun sich schwer, jetzt der Realität zu entsprechen. Haben wir in die Stadt und die Stadt. Das kann doch nicht sein, dass der mächtiger ist als unser Gott. Ne? Merkt ihr, die Realität wahrzunehmen, zu akzeptieren, das ist manchmal gar nicht so leicht. Da tun sich die Philister hier schwer. Und heißt es hier auch, wer mit dem Leben davonkam, war mit Beulen bedeckt und die Menschen schrien zum Himmel um Hilfe. Gott sandte den Fluch überall, wo die Lade hinkam. Krass. So, und im nächsten Text sehen wir dann, dass es sich dann tatsächlich nach Israel zurückbringen. Das wird auch nochmal sehr interessant und teilweise lustig. Also schon mal herzliche Einladung für die nächste Predigt. Nicht kommenden Sonntag, da haben wir Jubiläum, aber für den Sonntag dann drauf. Wahrnehmung, Fremdwahrnehmung, Selbstwahrnehmung, Realität, wie ist das? Ich habe euch dazu hier mal ein Bildchen mitgebracht. Es ist das sogenannte Johari-Fenster. Das stammt von einem Jonathan und Harris, hießen die zwei, glaube ich. Unten in der Videobeschreibung ist auch ein Link, könnt ihr drauf, dann wird das Johari-Fenster noch ein bisschen besser erklärt, wer das erfunden hat und wozu das gut ist. Und hier geht es auch um Wahrnehmung, ne? Wir haben hier zwei Bereiche. Oben steht mir selbst bekannt oder unbekannt. Und an der Seite steht hier den anderen Menschen um mich herum, unbekannt oder bekannt. Wir haben hier die öffentliche Person, die ist mir bekannt, mir selbst und auch den anderen. Ja? Dann Privatperson, die ist mir bekannt, den anderen aber eher unbekannt. Ja, also ich möchte jetzt aber nicht das ganze Fenster erklären. Mir geht es um das rechts oben, den blinden Fleck. Da müsst ihr mal sehen, das ist interessant. Der ist mir selbst oft unbekannt, aber für die anderen, denen ist er bekannt und sichtbar. So ist es ja manchmal. Also die anderen Leute, die sehen oft sehr, sehr schneller und klarer, wer ich bin und ob meine Wahrnehmung, meine Selbstwahrnehmung, mein Selbst Bild und das, was ich sage, was ich bin, der Realität entspricht oder eben nicht. Da sehen die sehr schnell. Die sehen sehr schnell, ob Reden und Handeln übereinstimmt oder ob da nur große Klappe, brak, brak, nichts dahinter, ne? Bla bla oder so, ne? Also die Leute sehen das oft viel, viel schneller als wir. Darum ist es gar nicht schlecht, auch mal auf andere Wahrnehmungen, Fremdwahrnehmungen zu achten. Natürlich muss man das reflektieren, weil die Wahrnehmung der anderen ja auch nicht immer frei ist, sondern auch von ihrer Herkunft, ihrer Kultur und Biografie bestimmt ist. Es geht hier um, ja, um uns um Biografie und Gottes Fußspuren in deinem Leben. Blinder Fleck. Die Leute sehen aber auch sehr schnell, wenn du, man nennt das ja heute, integer bist, ne? Interessantes Wort, oder vertrauenswürdig, also wenn dein Selbstbild, was du sagst, wer du bist, auch tatsächlich der Realität entspricht, weil Reden und Handeln zum Beispiel eins sind, da muss man sagen, boah, der hat eine gesunde Selbstwahrnehmung, das ist integer. Und das gilt hier für den Gott Israels. Er ist integer, er hat eine korrekte, gesunde Selbstwahrnehmung. Er weiß, wer er ist und das entspricht der Realität, ne? Er sagt ja in den ersten beiden der 10 Gebote: Ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus Ägypten herausgeführt, ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, du sollst dir kein Gottesbild anfertigen. Ich bin der Herr, dein Gott, eins der Gebote. Und jetzt sehen wir, dass er das bei den Philistern ohne jeglichen Kompromiss konsequent durchzieht und in die Tat umsetzt. Dagon liegt zerbrochen vor ihm. Die Botschaft ist klar: Ich bin der Herr, dein Gott, auch euer Gott über die Philister. Du sollst dir keine anderen Götter machen, kein Gottesbild. Und dann noch die Frechheit besitzen, mich daneben zu stellen. Das war's. Gott setzt hier selbst um, selbst in die Tat um, was er als Gebot gegeben hat. Also wir können hier beobachten, wie Gott selbst zu seinen Geboten steht. Und ich meine, er steht sehr konsequent dazu. Da gibt es keinen Spielraum. Dagon liegt ohne Kopf und Arme vor ihm. Gott ist der, der ist. Seine Selbstwahrnehmung, sein Selbstbild, was er sagt, wer ist, entspricht der Realität. Er ist integer. Und das ist die zweite, letzte Botschaft für uns heute: die Selbstwahrnehmung. Die Selbstwahrnehmung Gottes, sie ist wahr. Sie entspricht der Realität. Seine Gebote sind Ausdruck seiner Identität und Persönlichkeit. Gegen die Gebote zu handeln, ist ein Angriff auf Gottes Persönlichkeit und Identität, ist eine sehr intime Infragestellung von ihm als Persönlichkeit. Das sehen wir hier. Ist interessant, ne? Wenn man mal selber beobachten kann, wie Gott zu seinen Geboten steht und wie er die umsetzt. Das kann auch helfen, unsere Wahrnehmung von Gottes Geboten vielleicht zu korrigieren und mal wieder zu merken: Oh, wir haben, glaube ich, vielleicht eher eine Fremdwahrnehmung in Bezug auf Gottes Gebote. Gottes Selbstwahrnehmung ist da viel, viel klarer und konsequenter. Und das Ganze gilt natürlich auch für Jesus. Ja. Jesus ist genauso integer. Da heißt es mal, da sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben, sein Kreuz auf sich nehmen, auf meinem Weg hinter mir hergehen. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben um meinetwillen verliert, weil er jetzt mir nach folgt und sein Leben hinter sich lässt, sein altes, der wird das wirkliche Leben, das ewige Leben gewinnen. Und als Jesus das seinen Jüngern sagte, war er auf dem Weg nach Jerusalem, um dort sein Kreuz im wahrsten Sinn des Wortes auf sich zu nehmen. Also was er hier von seinen Jüngern verlangt, dass sie ihr Leben aufgeben, das war er gerade dabei, selbst zu tun. Alles, was Jesus sagte, predigte, verlangte, hat er selbst getan. Er hatte den Wunsch, nicht gekreuzigt zu werden. Wer hat schon den Wunsch, gekreuzigt zu werden? Der hätte ja einen Riss in der Schüssel. Ja, das gibt's ja gar nicht. Aber er betet dann und sagt dann zu Gott: Okay, nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. Matthäus 26, 42. Aber dein Wille soll geschehen, nicht der meine. Und so geht er den Weg integer und nimmt sein Kreuz auf sich. Er tut genau das, was er hier von seinen Jüngern verlangt. Er sagte seinen Jüngern: Folge mir nach. Dann sind die ihm nachgefolgt, haben ihr altes Leben hinter sich gelassen. Jesus hatte zu dem Zeitpunkt seine Heimat im Himmel, seine Existenz als Sohn Gottes schon längst verlassen. Da war er schon über 30 Jahre Mensch. Er sagt in der Offenbarung: Sei treu bis in den Tod. Ja, er ist selbst treu bis in den Tod und darüber hinaus. Auferstehung, er kehrt zurück in den Himmel. Laut Hebräerbrief steht er jeden Tag, jede Minute rund um die Uhr für dich vor Gott, um für dich fürzusprechen, für dich einzutreten als Priester, wenn du zu ihm gehörst. Eine größere Treue über den Tod hinaus gibt es gar nicht, ist gar nicht denkbar. Was er sagt, wird kommen. Was er zusagt, kann er umsetzen. Er ist in der Lage, das umzusetzen. Dass er am Kreuz starb, war kein Zeichen von Schwäche. Nein, sondern geschah, weil er so schwach sein wollte. Er wurde ja gefangen genommen vor der Kreuzigung, dann gefoltert und verhört. Und als er gefangen genommen wurde, haben seine Jünger oder einer seiner Jünger versucht, ihn mit Waffengewalt zu verteidigen. Und dann sagt er hier Folgendes: Weißt du nicht, dass ich nur meinen Vater um Hilfe zu bitten brauche und er schickt mir sofort mehr als 12 Legionen Engel? Ja, 12 Legionen Engel. Dann hätte es wahrscheinlich keine Kreuzigung gegeben. Wahrscheinlich wäre es das Ende unseres Planeten gewesen. Er ging nicht ans Kreuz, weil er keine Wahl hatte oder schwach war, sondern weil er wollte, weil er so schwach sein wollte. Und so schwach sein zu wollen, obwohl man allmächtig ist, das braucht eine Stärke, die nicht von dieser Welt ist. Hätte er nur eine Minute oder ein paar Sekunden am Kreuz Zweifel daran gehabt, ob er das will, wäre das unser aller Ende gewesen. Haben wir vielleicht eine Wahrnehmungsstörung in Bezug auf Gott und Jesus? Man sieht ja immer wieder, dass Leute sich über Gott und Jesus lustig machen. Jetzt hat es wohl ein Hersteller von Raki gemacht, hat das Abendmahl als Saufgelage dargestellt, wo sie sich den Raki reinkippen. Da gab es zig Beschwerden. Reagiert hat die Person darauf nicht. Ja. Man muss ja von Christen auch nicht befürchten, irgendwie angegangen zu werden oder dass sie das Haus anzünden oder so. Ne? Brauchen wir auch nicht. Unser Gott ist in der Lage, für sich selbst zu handeln. Und er wird es zum richtigen Zeitpunkt tun. Wenn ein Gott das aber nicht selbst kann, dann müssen Menschen für ihn handeln und irgendwelche Dinge tun. Wir brauchen das für unseren Gott aber nicht zu tun. Vielleicht haben wir hier eine Wahrnehmungsstörung. Manchmal ist es aber halt auch nicht so leicht, der Realität zu entsprechen. Sehen wir hier bei den Philistern. Ihre Kultur, ihre Biografie ist eine andere. Vielleicht hindert dich auch deine Biografie, deine Herkunftskultur daran, dieser Realität, dem Selbstbild Gottes zu entsprechen. Vielleicht, weil du da ja vor einer Wahl stehst, ob du ihm folgst oder nicht. Weil du vor der Wahl stehst, aufzuhören, ihn in die und die Ecke zu schieben. Vielleicht kommst du aus einer Herkunftskultur und hast eine Biografie, in der man immer vermieden hat, Entscheidungen zu treffen. Das gibt es. Ich habe immer wieder Leute getroffen. Da war das Familienmotto, wir entscheiden besser eben nicht. Für die Leute um diese Leute herum war das aber oft unmöglich und ein Riesenstress. Und sie selber wurden dann irgendwann von den Entscheidungen der Welt um sie herum eingeholt und überholt. Oder es haben einfach andere Entscheidungen getroffen. Und dann kam man immer mehr in Druck, mehr in Druck, mehr in Druck. Das Leiden wurde immer größer, wie hier bei den Philistern. Bundeslade in die Stadt, in die Stadt, in die Stadt. Und das Leiden wurde immer größer, immer größer, immer größer, wenn man nicht in der Lage war, einfach die Realität, die Selbstwahrnehmung Gottes selbst wahrzunehmen. Und danach zu handeln und zu entscheiden. Haben wir verstanden, hast du verstanden, dass Gott integer ist? Und dass sein Selbstbild, das er von sich, das er uns gibt, das Bild, wer in der Schrift offenbart wird, der Realität entspricht. Vielleicht müsstest du einfach mal auch seine Biografie lesen. Ne? Die Biografie Jesu findet man in den Evangelien. Und über Gott, den Vater, ist das gesamte Alte Testament voll. Herzliche Einladung. Gott oder Witzfigur? Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung. Der Herr gibt dir die richtige Wahrnehmung und segne dich dazu. Amen.